Ja, nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 hat dann in den Folgejahren der damalige hessische Innenminister Boris Rhein angeordnet, dass der hessische Verfassungsschutz sozusagen die eigenen Akten durchsieht und schaut, was er zu Verbindung zum NSU, zum NSU und zur Neonazi-Szene und zur Bewaffnung weiß. Daraufhin haben eben MitarbeiterInnen mit diesen Aufträgen die Akten durchgesehen, haben dann auch, so ließ es sich an diesem Geheimbericht, festgestellt, dass viele Akten einfach fehlen und haben in diesem Bericht dann festgehalten, was sie gefunden haben und auch festgehalten, ja, dass die eigene Arbeit da nicht besonders gut war, sozusagen, um das mal runterzubrechen, einfach deswegen, weil zwar von den V-Leuten dort Informationen aufgelaufen sind, zu einer Bewaffnung der Neonazi-Szene beispielsweise, also da gibt es ja ganz viele Fundstellen dazu, und dann wurde dem gar nicht nachgegangen. Also das hatte gar keine Konsequenzen. Weder wurde nochmal nachgefragt, noch hat man sozusagen ja dafür gesorgt, dass diese Neonazi-Szene entwaffnet wurde. Es scheinen auch einige Verbindungen zum NSU in diesen Akten oder in diesen Fundstellen auf. Genau, aber der Verfassungsschutz stellt sich da selbst ein sehr schlechtes Zeugnis aus, hat dann diesen Bericht gesperrt, und zusätzlich gibt es die Behauptung, jetzt arbeite man aber besser. Das würde heute nicht mehr passieren. Genau, und ja, aus unserem Wissen über den NSU-Komplex und rechten Terror wissen wir, dass sich aber an der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes Hessen und insgesamt da aber nichts geändert hat. So. Also das vielleicht erstmal so zu den Umständen, wie dieser Abschlussbericht da gab es zwei Stück auch entstanden ist. Das heißt, der wurde dann keinen Untersuchungsausschüssen, keinen Gremien richtig zur Verfügung gestellt. Die Abgeordneten im hessischen Untersuchungsausschuss hatten da zwar Einblick rein, konnten darüber aber eben nicht öffentlich sprechen. Deswegen sind diese Informationen, die da drinnen stehen, der Öffentlichkeit vorenthalten worden und eben für 120 Jahre erst gesperrt worden. Und dann nach dem Mord an Walter Lübcke, da gab es nochmal großen Druck, auf 30 Jahre ist da die Geheimhaltungsfrist runtergesetzt worden. Und dieses Dokument ist jetzt eben geleakt worden. Man hat also am Anfang die Beschreibung dessen, was da gesucht werden sollte. Man hat dieses sehr schlechte Resümee, und man hat eben die Fundstellen, also sozusagen eine längere Tabelle.
Wie ich das so beobachtet habe, wird vielfach darüber gesprochen, was in dem, also auf medialer Ebene, was in dem Abschlussbericht nicht drin steht. Dazu werden wir auch noch gleich kommen, aber zunächst mal möchte ich von dir wissen, worüber der Bericht konkret Auskunft gibt.
Na, der Bericht gibt konkret Auskunft darüber, was der Verfassungsschutz zwischen 1992 und dann eben bis 2011, 2012 festgestellt hat zur Neonazi-Szene. Also das heißt, da sind dann eben, wurde nach Namen geguckt, da wurde nach Bewaffnung geguckt und all das wurde dann eben festgehalten. Aber in diesem Bericht auch nicht in dem Sinne ausgewertet. Das heißt, man hat dort eher diese Fundstellen, und gleichzeitig gibt es da natürlich trotzdem ein Bild von einer bewaffneten Neonazi-Szene, von Netzwerken, und gleichzeitig fehlen dort aber die entscheidenden Einschätzungen. Also es wird sehr deutlich, dass der Verfassungsschutz da offensichtlich gar nicht im Blick hatte, was sie da eigentlich vor sich haben. Ja, also was für Netzwerke sie vor sich haben, was für Personen sie da vor sich haben. Und es wurde dann auch in diesem Bericht nicht abgeglichen mit den öffentlichen Informationen, die es zu diesen Neonazis gibt, zum Beispiel durch antifaschistische Recherche. Das war dann vielleicht auch gar nicht die Aufgabe dieser Aktendurchleuchtung, aber das ist wirklich eine große Lücke zwischen dem, was in diesem Bericht zur Neonazi-Szene steht und was in Wahrheit in der Neonazi-Szene passiert an Bewaffnung, an terroraffinen Strukturen, die aber eben in der Öffentlichkeit sehr wohl bekannt sind. Also das bleibt absolut dahinter zurück.
Sprechen wir mal über die äußerliche Form des Abschlussberichtes, also darüber, wie die Informationen im Bericht selbst eingebettet sind. Da fällt ja schnell auf, dass zum Teil Tabellen unchronologisch und inhaltslos zusammengeschustert sind. Auch wurde, das muss ja auch nochmal an dieser Stelle betont werden, die veröffentlichte Form zu sehr großen Teilen geschwärzt. Was sagt das über die Arbeitsethik der Behörden aus, die für die Sicherheit der Demokratie sorgen sollen?
Naja, also man sieht, in dieser Tabelle. Das ist da, wie schon gesagt, einfach so zusammengestellt, was man so gefunden hat, größtenteils unkontextualisiert. Und man sieht also, es gibt durchaus Informationen, die beim Verfassungsschutz sozusagen auflaufen und auch wichtige Informationen, die dafür sorgen könnten, dass man rechten Terror verhindern könnte. Also ganz einfach gesprochen, wenn man sieht, eine Neonazi-Szene bewaffnet sich, dann kann man das nicht einfach als Normalität annehmen, sondern man muss da natürlich dafür sorgen, dass diese Neonazi-Szene entwaffnet wird. Und aber diese Informationen werden dort einfach laufen auf und dann passiert nichts damit. Und man muss einfach ganz deutlich sagen, dass diese Tabelle, die ist halt jetzt sozusagen da, aber was man daraus vor allen Dingen ziehen kann, ist, der Verfassungsschutz hätte mit dem, selbst mit diesem bruchstückhaften Wissen zum Teil, hätte er die Morde des NSU verhindern können, hätte er den NSU-Komplex verhindern können und hätte auch den Mord an Walter Lübcke verhindern können. Weil wenn man genau in diese Strukturen reingegangen wäre, die dort aufscheinen durch diese Information, dann wäre man immer relativ schnell auf das NSU-Netzwerk gestoßen und eben auch auf die Struktur, die später den Mord an Walter Lübcke ermöglicht hat. Also das muss man einfach ganz deutlich sagen und das ist so das eine der Resümees, die man aus diesem Papier dann ziehen kann, egal wie das eben genau aussieht. Im Grunde ermöglicht der Verfassungsschutz durch sein Handeln rechten Terror, weil er eben nicht verhindert wird.
Genau, das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Aber vielleicht kannst du dir nochmal beantworten mit einem konkreten Beispiel. Du hattest ja auch gerade das Beispiel Walter Lübcke gehabt. Das greife ich nochmal gleich auf. Vergleicht man die Inhalte des Berichtes über Rechtsextremismus mit konkreten Gegenmaßnahmen des Inlandsgeheimdienstes, entsteht, euphemistisch ausgedrückt, kein blumiges Bild von der Arbeit unserer Geheimdienste. Zum Beispiel wurden Personen und Gruppen im oder mit Bezug zum NSU-Komplex nicht weiter nachgegangen. Welche Rolle spielt diese Arbeitsweise für den wiederholten Terror von rechts?
Diese Arbeitsweise des Verfassungsschutzes ermöglicht rechten Terror. Also natürlich streben neonazistische Strukturen von alleine nach rechten Terror, aber es ist eben die Aufgabe der Gesellschaft, auch des Verfassungsschutzes, der Polizei, diesen rechten Terror dann zu verhindern. Und das genau das tut der Verfassungsschutz nicht und eben schlimmer, er ermöglicht ihn eben dadurch, dass er auch die Neonazi-Strukturen natürlich schützt. Wir wissen das aus dem NSU-Komplex, er bezahlt V-Leute, er schützt V-Leute vor Strafverfolgung vielfach und das heißt, ja, der Verfassungsschutz durch die Arbeitsweise verhindert rechten Terror nicht, sondern er ermöglicht ihnen auch noch oder macht es ihnen sozusagen leichter, den Neonazis dann zu rechten Terror zu schreiten.
Und nochmal zum Mordfall Lübcke bezüglich, also das Recherchenetzwerk EXIF kritisiert ja den Abschlussbericht, da viele einzelne Informationen über den NSU, wie du auch schon gesagt hast, nicht in einen zusammenhängenden Kontext gebracht werden. Welche neue Informationen des Berichtes tragen denn zu unserem Wissen rund um die Tatbestände der Anschläge bei? Wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel Mordfall Lübcke.
Naja, im Grunde auch das, was wir vorher schon wussten. Es ist ja einfach Wissen von 2014 oder das ist der Blick von 2014 und eigentlich noch nicht mal, das ist noch nicht mal der aktuelle Blick von 2014, den wir da sehen. Und im Grunde bestätigt ist das, was wir die ganze Zeit schon gesagt und auch gewusst haben, nämlich, ja, wenn man das Wissen ernst genommen hätte um den NSU-Komplex, wenn man die Neonazi-Strukturen zerschlagen hätte, spätestens nach der Selbstenttarnung des NSU, dann hätte man ja auch die Nazi-Strukturen in Kassel zerschlagen und da wäre man eben schnell auf Stefan Ernst gestoßen, den späteren Mörder von Walter Lübcke, und hätte ihn möglicherweise daran hindern können, sich zu bewaffnen, hätte ihn daran hindern können, ja, zu üben, Schießen zu üben, um dann eben Walter Lübcke zu erschießen. Und das ist eben genau der Punkt. Lange, lange vor dem Mord an Walter Lübcke taucht Stefan Ernst in den Akten des Verfassungsschutzes bereits aus. Er wird als brandgefährlich bezeichnet. Und dann plötzlich mit dem Mord an Walter Lübcke hieß es, er sei abgekühlt. Aber das sah der Verfassungsschutz selber auch damals gar nicht so, aber hat dem eben nichts entgegengesetzt. Er hätte den Mord an Walter Lübcke durchaus auch dadurch verhindern können, wenn er dieses Papier einfach ganz normal an die Untersuchungsausschüsse, an die Aufklärungsgremien gegeben hätte. Also er hat einfach durch Diese Geheimhaltungsfrist als allererstes natürlich vertuscht die eigene Arbeitsweise. Also das ist ja ganz offensichtlich der Zweck dieser Geheimhaltung, dass man eben das, ja, das eigene Ermittlungsdesaster sozusagen vertuscht ein Stück weit. Und wenn diese Informationen einfach an die Aufklärungsgremien gegangen wären, dann hätte man ja die Neonazi-Szene durchaus vielleicht etwas besser in den Blick bekommen und hätte handeln können. Durch dieses Geheimhalten ist das eben nicht geschehen. Und dadurch, ja, wurde eben der Mord an Walter Lübcke wiederum ermöglicht. Also vielleicht nicht nur mit diesen Informationen im Geheimbericht, aber das steht ja sozusagen exemplarisch für die gesamte Arbeitsweise der Behörden in Hessen. Das gilt ja nicht nur für den Verfassungsschutz, sondern für die Behörden insgesamt. Das ist ja kein Geheimnis, welche Nazi-Strukturen es in Deutschland und in Kassel gibt, aber diese werden eben einfach nicht zerschlagen und sie werden nicht daran gehindert, sich zu bewaffnen. Und ganz konkret nochmal zum hessischen Verfassungsschutz. Markus H., der ja in Frankfurt für den Besitz einer Waffe verurteilt wurde, der wollte sich 2014 legal bewaffnen. Das wurde versucht zu verhindern. Da wurde der Verfassungsschutz angefragt und er hat nicht alle Informationen, die er hatte, zu Markus H. weitergegeben. Und so musste das Gericht Markus H. Recht geben und er konnte sich eben einen Waffenschein besorgen. Also da hat der Verfassungsschutz ganz konkret nicht verhindert, dass sich ein Neonazi legal bewaffnen kann.
Du hattest ja auch schon gesagt, dass der Wert von, also der Aussagewert schon klar war von dem Abschlussbericht. Worin, also gibt es denn noch einen Mehrwert, der dieser Bericht liefert?
Naja, was in dem Bericht steht, das war schon bekannt, weil er ja auch schon anderen Journalisten vorgelegen hat. Beispielsweise Martin Steinhagen berichtet ja in seinem Buch Rechter Terror zum Mord an Walter Lübcke auch darüber, was in diesem Bericht enthalten ist. Und jetzt müssen einfach auch die dahinterliegenden Akten, jetzt muss dieser Bericht, jetzt muss das alles eben mal ausgehändigt werden an die Aufklärungsgremien, sodass bundesweit Akten, so fordert es ja auch die Thüringer Abgeordnete Katharina König-Preuß, einfach nebeneinander gelegt werden, sodass man wirklich auf dem aktuellen Stand ist, was steht in welchen Akten, um von da aus dann die Aufklärung weitertreiben zu können. Natürlich auch mit dem Wissen, was in den letzten Jahren erkämpft wurde durch antifaschistische Recherche, durch die Nebenklage, die Angehörigen, durch Abgeordnete, all das muss eben auf einen gemeinsamen Stand gebracht werden und von dort aus kann man eben die Aufklärung weitertreiben. In den Akten steht einfach auch nicht die Wahrheit. Also das kann man sich so eben nicht vorstellen. Das ist sozusagen, klar, man hat eine gewisse Hoffnung da drin auf diese Dokumente und die müssen auch alle zur Verfügung gestellt werden und zwar ungeschwärzt, aber gleichzeitig ist das eben das, was in den Behörden aufgeschrieben wurde. Es ist immer nicht die ganze Wahrheit, aber es kann eben eingeordnet werden. So, und inzwischen fehlen eben auch viele Akten, aber das heißt nicht, dass der NSU-Komplex, insbesondere die Neonazi-Netzwerke, nicht aufgeklärt werden können, sondern mit dem, was da ist, das muss jetzt den Gremien zur Verfügung gestellt werden, das muss abgeglichen werden mit den ganzen Recherchen, die stattgefunden haben und dann ist man sicherlich auch einen Schritt weiter und da sind natürlich auch kann natürlich auch dieser Bericht eine Rolle spielen, aber wie gesagt, der Bericht, der zeigt ja einfach nur das stets vermutete und immer wieder belegte, ja, Nichtstun, Versagen des Verfassungsschutzes, also insofern, ja, inwiefern da eine Rolle spielen kann, muss man eben schauen. Und dieses Geheimhalten, das dient ja nur dazu, die Aufklärung zu verhindern. Da geht es ja gar nicht unbedingt darum, um die Fakten an sich, die in diesem Bericht stehen, sondern der Verfassungsschutz agiert immer so. Da wird gelogen im Prozess, vor den Untersuchungsausschüssen, da wird sich nicht erinnert, da werden Akten geschreddert und so weiter und so fort. Das heißt nicht immer, dass dort dann die große Wahrheit drin steht, sondern es ist eine prinzipielle Arbeitsweise des Verfassungsschutzes, ganz offensichtlich, nämlich hier die Aufklärung zu verhindern durch alle möglichen Maßnahmen und Verhaltensweisen. Und da reiht sich eben dieser Bericht und diese Geheimhaltung mit ein.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die in den letzten Jahren sehr viel rumkursiert sind. Nämlich über die mögliche Verstrickung des Verfassungsschutzes in die Mordserie oder sogar noch deren gezielte Vertuschung. Die werden ja schon seit vielen Jahren heiß diskutiert, auch in den Kreisen, die du eben benannt hast. Das ZDF-Online-Magazin Royal hat selbst darauf hingewiesen, dass im Abschlussbericht ja keine Belege dafür drinstehen. Aber inwiefern lassen sich denn trotzdem neue Indizien für bleibende offene Fragen finden?
Ja, wie gesagt, das muss man eben abgleichen mit dem Wissen, was es gibt. Vieles davon ist absolut überholt, was da auch drin steht. Und das tut ja genau diese große Recherche von Exif-Recherche, das genau ganz kleinteilig darzulegen, was da eigentlich der Punkt ist, wo wir jetzt stehen, wo diese Akteure, Akteurinnen, Neonazis, die da drin benannt werden, jetzt stehen. Also das heißt, ja, also da mag es einzelne Indizien geben, aber die reihen sich natürlich ein wie so kleine Puzzlesteine in die Gesamtaufklärung. Man kann es vielleicht dort nochmal so ein bisschen mehr einordnen, aber das ist so ein bisschen kleinteiliger. Und wenn es natürlich um die Beteiligung des Verfassungsschutzes an der NSU-Mordserie geht, dazu steht nichts Explizites drin, weil danach wurde ja auch nicht gesucht. Das würde der Verfassungsschutz ja auch selber niemals einräumen, die eigene Verantwortung. Aber die Verantwortung besteht eben genau da drin. V-Leute haben durchaus Informationen geliefert, andere Quellen haben Informationen geliefert und der Verfassungsschutz hat mit diesen Informationen nichts gemacht. Also er hat die Informationen nicht dafür genutzt, rechten Terror eben zu verhindern. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Stattdessen gibt es immer nur neue Kompetenzen für den Verfassungsschutz und das zeigt einfach nur, dass diese Behörde nicht reformierbar ist und abgeschafft werden muss.
Du hast als Konsequenz davon gesprochen, dass der Verfassungsschutz abgeschafft werden soll. Das klingt so hingestellt, für viele wahrscheinlich radikaler, als es gemeint ist. Was ist denn als Mitglied von NSU-Watch für dich die zukünftige Alternative davon?
Naja, wie gesagt, man braucht eine transparente Struktur, die zivilgesellschaftlich getragen ist, ja, um den Verfassungsschutz sozusagen zu ersetzen. Und so radikal ist die Forderung ja gar nicht. Das wurde auch breit gefordert nach der Selbst- und Tarnung des NSU, weil da einfach ganz klar wurde, der Verfassungsschutz hat hier rechten Terror mit ermöglicht, der trägt da drin Verantwortung und der Verfassungsschutz ist nicht reformierbar. Und beispielsweise in Jena, beim IDZ Jena, gibt es ja schon den Versuch und schon die Praxis dessen, wie das aussehen könnte, wenn man eben den Verfassungsschutz dort ersetzt durch eine wissenschaftlich arbeitende zivilgesellschaftliche Struktur oder Stelle. Also da gibt es ja schon Beispiele. Also wir sprechen ja jetzt nicht ganz neu, sondern das fließt ja einfach nur ein in die Geschichte der letzten 11 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU. Es hat eben nochmal das, was wir schon über die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes rausbekommen haben, einfach nochmal bestätigt.